Du, Michi, sag mal, kannst du dich eigentlich noch gut an deine Schulzeit erinnern?
Ja, ist zwar schon ein paar Jährchen her, aber ein bisschen was ist hoffentlich noch hängen geblieben. Wieso?
Gut, versuch dich mal dran zu erinnern. Ist dir bewusst, dass damals und heute immer noch in vielen deutschen Schulen regelmäßig ein Symbol verwendet wird, welches auch von einem extremistischen Milieu als Erkennungsmerkmal genutzt wird?
Okay, also ich weiß jetzt nicht, was du denkst, wie alt ich eigentlich bin und wie weit man da in der Geschichte zurückgehen müsste.
Nee, nicht, was du jetzt denkst. Ich rede vom sogenannten Schweigefuchs. Einige werden ihn bestimmt noch aus dem Unterricht kennen. Den haben die Lehrkräfte gerne mal gezeigt, wenn es in der Klasse zu laut war und endlich Ruhe einkehren sollte.
Ach ja, stimmt. Das war dieses Handzeichen, bei dem der Zeige- und der kleine Finger nach oben gestreckt wird und Mittel- und Ringfinger gegen den Daumen gedrückt werden, oder? Ich glaube, ich habe es ganz gut erklärt. Sieht ein bisschen wie ein Fuchs aus.
Ja, danke für diese sehr ausführliche Erklärung. Genau, und du weißt, welches Tier dem Fuchs ziemlich ähnlich sieht?
Ey, ich dachte, in diesem Podcast geht es um Extremismus und nicht um anatomische Gemeinsamkeiten von Tieren.
Ja, gedulde dich mal, dazu komme ich doch jetzt. Also, der altbekannte Schweigefuchs kann nämlich auch als Wolf gelesen werden. Und diese Symbolik wird auch von einer türkischen ultranationalistischen Bewegung verwendet, den sogenannten Grauen Wölfen. Die sind übrigens mittlerweile auch auf deutschen Fußballplätzen angekommen. Da gibt es immer häufiger Berichte von Jugendspielern, die bewusst den Wolfsgruß zeigen.
Okay, also Rechtsextremismus ist, denke ich, vielen ein Begriff. Aber beim Thema Ultranationalismus müssen wir, glaube ich, mal ein paar Begriffe und Definitionen klären, oder?
Machen wir gleich. Da gibt es nämlich ein paar Dinge zu beachten. Aber Vorsicht, sehr trockenes Thema und sehr viele Definitionen. Aber da kommen wir durch.
Ja, wir versuchen das gut zu machen. Und ihr ahnt es schon, wir sprechen heute über türkischen Ultranationalismus. Was das überhaupt ist und warum wir darüber unbedingt auch in Deutschland sprechen sollten, erfahrt ihr in dieser Folge.
Und damit herzlich willkommen beim Modus Extrem.
So, Esther, bevor wir jetzt richtig ins Thema eintauchen, stellt sich ja erstmal die Frage, warum beschäftigen wir uns überhaupt mit türkischem Ultranationalismus?
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Also ich spreche jetzt aus Sicht der Prävention und Bekämpfung von gewaltbereitem Extremismus. Da ist der Phänomenbereich vor allem relevant, weil es bisher nur wenig reguläre Strukturen der Ausstiegs- und Distanzierungsarbeit gibt.
Okay, das heißt, hier gibt es auf jeden Fall eine ordentliche Wissenslücke und damit auch Verständnisbedarf, oder?
Genau. Verschiedene Erhebungen haben ergeben, dass PraktikerInnen vermehrt mit dem Thema konfrontiert werden und Anfragen dazu erhalten. Außerdem melden Sicherheitsbehörden und der Verfassungsschutz eine Zunahme des Phänomens in Deutschland.
Aber wer beschäftigt sich eigentlich mit dem Thema türkischer Ultranationalismus? Gibt es da, ähnlich wie beim deutschen Rechtsextremismus, Strukturen für die Präventions- und Beratungsarbeit?
Da gibt es bisher eben sehr wenig und deswegen wollen wir ja heute auch darüber sprechen und etwas Licht ins Dunkle bringen.
Verstehe. Bevor wir jetzt aber weiter mit dem Begriff Ultranationalismus um uns schmeißen, wäre es, glaube ich, gut, wenn wir in diesem Zusammenhang erstmal den Begriff Nationalismus klären. Vor allem im Kontext der Türkei und türkischstämmiger Menschen.
Auf jeden Fall. Da haben unsere KollegInnen in ihrem kürzlich erschienenen Sachbericht folgende Definition von Professor Dr. Christoph Butterwege verwendet. Nationalismus ist eine Ideologie, die eine bestimmte Gruppe von Menschen dazu animiert, sich für einen gemeinsamen Staat einzusetzen. Und innerhalb dieser Definition kann das auch geschehen, obwohl es untereinander Ungleichartigkeiten gibt. Im Vordergrund stehen dabei das Territorium in seinen festgelegten Grenzen, das gewissermaßen das Gerüst der eigenen Nation bildet und sich nach außen durch selbstgesetzte Regeln und Gesetze präsentiert.
An der Stelle sollte man hier aber klarstellen, dass es unterschiedliche Definitionen von Nationalismus gibt und die oft auch in den Medien begriffsentfremdet genutzt werden. Das ist vor allem in Deutschland mit den Erfahrungen durch den Nationalsozialismus nochmal spezifischer der Fall. Aber das würde, glaube ich, den Rahmen der Folge sprengen. Aber vielleicht kommen wir da irgendwann nochmal drauf zurück.
Genau. Im Kontext der Türkei gibt es viele Ausformungen des Nationalismus mit unterschiedlichen ideologischen Ausprägungen. Wir wollen jetzt vor allem auf zwei wichtige Formen eingehen. Die klären wir jetzt mal schnell und Michi, willst du mir die Ehre erweisen und die einmal kurz vorlesen?
Oh Mann, okay, du hast richtig Spaß dran, wenn ich mich blamiere, das weiß ich. Okay, ich gebe mein Bestes. Also eine Form nennt sich Ülüselçilik und die andere Milliyetçilik. Das kann nicht richtig gewesen sein, glaube ich.
Das könnte ich mir den ganzen Tag anhören, aber jetzt hören wir mal, wie man das richtig ausspricht.
Ulusalcılık, Milliyetçilik.
Ja, das klingt auch schon besser. Aber genug Nachhilfe für heute. Jetzt klären wir mal die Begriffe.
Okay, auch hier meine formelle Entschuldigung an alle türkischen Menschen. Bei Ülü Selçuk spielt Religion im Nationalismusverständnis keine große Rolle. Das heißt, es wird eine patriotische, linke und antiimperialistische Linie verfolgt. Die wird meist von sogenannten KemalistInnen vertreten. Und es gibt in westlichen Sprachen keine richtig passende Übersetzung. Deswegen wird er oft als säkulärer Nationalismus bezeichnet.
Okay, klassischer Fall von Lost in Translation.
Kann man so sagen. Magst du jetzt noch was zu der anderen Form des Nationalismus erzählen?
Okay, danke, dass du es jetzt nicht ausgesprochen hast. Ich werde es auch nicht tun. Ich glaube, wir wissen, was gemeint ist. Also wir sprechen jetzt über die andere Form, die wir vorhin genannt haben. Und die beschreibt die türkisch-islamische Synthese. Das ist im Grunde eine Mischung aus türkisch-ethnischem Nationalismus und Religion. Oder noch einfacher ausgedrückt, türkische Menschen sollen das geeignetste Volk sein, um den Islam zu verbreiten.
Ja, und in wie vielen anderen Ländern auch wird und wurde der Nationalismus oder auch Staatsnationalismus genutzt, um eine Vereinigung der Gesellschaft innerhalb des Staates zu erreichen. Frankreich ist da ein ähnliches Beispiel.
Also im Grunde Nationalismus als Werkzeug zum Aufbau und Begründung eines Nationalstaates.
Genau, und das ist dann oft auch mal an Patriotismus geknüpft. Und da kann es dann auch problematisch werden. Hier steht die Bewahrung der nationalen Identität und Kultur im Mittelpunkt und da kann es verschiedene Ausprägungen geben, aber ethnische Minderheiten innerhalb des Staates werden dann immer ausgeblendet.
Ja, das muss allerdings nicht zwangsweise rechtsextremistisch und auf eine reine türkische Rasse abzielend gelesen werden. Hier kann man die Frage, ob jeder Nationalist ein Rechtsextremer ist, also ganz klar mit Nein beantworten.
Okay, nach all den Begrifflichkeiten atmen wir mal kurz durch und kommen finally zum türkischen Ultranationalismus. Was verstehen wir eigentlich darunter und was ist der Unterschied zum Nationalismus?
Das klären wir jetzt gleich, aber dafür brauchen wir nochmal einen Auszug aus dem Definitionslexikon, aka dem Sachbericht. Esther, darf ich bitten?
Das ist überhaupt kein Problem, ich kann das natürlich auswendig. Also, allgemein wird der Ultranationalismus als Kern der politischen Ideologie des Rechtsextremismus bezeichnet, in dessen Zentrum eine homogene Vorstellung vom eigenen Volk und dessen Vollkommenheit steht, die eine besondere Existenzberechtigung des Kollektivs impliziert.
Ah, okay, das war jetzt gar nicht abgelesen, oder?
Nö.
Okay. Ja, also basically ähnlich wie die Vorstellung einer arischen Rasse unter dem Nazi-Regime. Es gibt praktisch eine Definition davon, was es bedeutet, Teil des Kollektivs zu sein. Und wenn die nicht zutrifft, gehört man zu den anderen.
Ja, und gleichzeitig steht das Wir als Volk dann über allem anderen.
So kann Ultranationalismus auch wie eine Art Ersatzreligion gesehen werden, oder?
Genau, und das Ganze steht dann im Gegensatz zu Konzepten wie einer freiheitlichen Demokratie oder dem Individualismus und fördert zum Teil die gewaltvolle Unterdrückung von anderen Ethnien, Kultur und Sprachräumen.
In der Türkei werden AnhängerInnen des Ultranationalismus als Ilkücüle bezeichnet. Das kann auch wieder nicht stimmen wahrscheinlich, was auf Deutsch Idealisten bedeutet. Und jetzt kommen wir mal auch wieder zu unserem Schweigefuchs bzw. Schweigewolf. Denn wie bezeichnet man die Bewegung meistens im Ausland?
Als graue Wölfe. Auf die Symbolik kommen wir jetzt zu sprechen.
Ja, stimmt. Warum eigentlich ein Wolf? Wie kam der denn da überhaupt rein? Hätte er schließlich auch ein Fuchs sein können, ne?
Die Bedeutung des Wolfs geht echt weit zurück und ist nicht ausschließlich ein Symbol radikaler und rechtsextremer Strömungen. Der Ursprung kommt aus der türkischen Mythologie. Da spielt der Wolf nämlich eine wichtige Rolle in der Geschichte der Turkvölker und verkörpert ein gemeinsames sakrales Element unter den unterschiedlichen Turkvölkern.
Ja, und der graue Wolf gilt auch als Totem der türkischen Nation und hat eine Art Wegweiserfunktion und eine Führungsrolle in Kriegen. Aber kommen wir zurück zur Ideologie. Worauf basiert die eigentlich?
Also, die Idee basiert auf dem sogenannten Panturanismus. Das ist im Grunde der Glaube an die Überlegenheit der türkischen Völker und die Vision eines mächtigen großtürkischen Reiches, in dem alle Turkvölker vereint sind und als mächtigste Herrschaft agieren.
Klingt dezent problematisch.
Ist es auch, und mit den beiden Parteien MHP und BBP haben die Grauen Wölfe sogar eine politische Vertretung in der Türkei.
Ja, schon erschreckend. Aber worüber wir jetzt noch fast gar nicht gesprochen haben, ist das Thema Religion. Welche Rolle spielt die eigentlich bei der Ideologie?
Aus dem Input von Sicherheitsbehörden und PraktikerInnen kann man zumindest sagen, dass manche Fälle als islamistisch eingestuft werden können. Und damit ist auf jeden Fall auch eine religiöse Komponente vorhanden. Und der Islam ist auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil der türkischen Nationalkultur und Identität.
Ja, das lässt sich auch aus der Geschichte begründen. Die Verbindung zwischen Islam und Nationalismus war nämlich schon während des Zusammenbruchs des Osmanischen Reiches der gemeinsame Nenner der Osmanen, um die Gesellschaft im Kampf gegen die westlichen Besatzungstruppen zu mobilisieren.
und dem resultierenden türkischen Befreiungskrieg haben sich die türkischen Widerstandsgruppen somit verschiedenen muslimischen Volksgruppen innerhalb des Reiches gegen die anderen Mächte verbündet.
Der Islam war also wie eine Art Bindemittel bei der Gründung der türkischen Republik im Jahr 1923.
Ja, der Islam wurde strategisch genutzt und diente als zentrales Element eines Nationalisierungsversuches einer heterogenen Gesellschaft. So sollte eben erreicht werden, dass sich alle mit der neuen türkischen Republik identifizieren und damit ein türkisches Nationalbewusstsein fördern, was dann eben auch den Staat legitimieren würde.
Okay, und hier sind wir wieder bei der türkisch-islamischen Synthese, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Also der Islam als Grundlage für den Aufbau einer türkischen Nation. Das wird später auch immer wieder genutzt.
Richtig. Das Konzept dieser türkisch-islamischen Synthese wurde dann in den 1960er Jahren durch den Parteivorsitzenden der MHP wieder aufgegriffen, um religiöse MitbürgerInnen zu mobilisieren.
Also es gab praktisch eine Verknüpfung der NationalistInnen mit dem Islam.
Ja, das hat dann mit der Zeit zu einem ideologischen Wandel bei der Ölkücü-Bewegung geführt. Ab den 90er Jahren wurde die Idealisierung der TürkInnen durch die Idealisierung der türkischen MuslimInnen ersetzt.
Das zeigt dann auch nochmal, dass der türkische Ultranationalismus auf jeden Fall eine klare religiöse Komponente beinhaltet.
Aber auch hier dürfen wir nicht verallgemeinern. Es gibt nämlich auch weiterhin Untergruppen, in denen der Islam keine große Rolle spielt und sogar abwertend gesehen wird, weil es aus deren Sicht die Religion der Araber ist. Diese Strömung fokussiert sich eher auf die Traditionen und Elemente der Turkvölker.
Ja, es ist eben keine komplett homogene Gruppierung. So, wir haben also geklärt, was Ultranationalismus ist, wo das Ganze herkommt und wie er sich vom Nationalismus unterscheidet. Jetzt stellt sich hier noch eine wichtige Frage. Warum brauchen wir den Begriff Ultranationalismus überhaupt? Ist ja eh schon kompliziert genug mit einer Definition.
Nachvollziehbarer Gedanke, aber diese Unterscheidung ist wirklich wichtig. Der Begriff Ultranationalismus und seine Definition ermöglichen es uns, nämlich die Besonderheiten des Rechtsextremismus in der türkischen Art besser zu analysieren. So gehen die Besonderheiten der Ölkücü-Bewegung nicht unter oder werden vernachlässigt.
Macht Sinn, so wie wir den deutschen Faschismus ja auch als Nationalsozialismus benennen und analysieren.
Genau, so gehen die Bewegungen eben nicht im Einheitsbrei der Definitionen unter.
Aber an dieser Stelle ist es auch wichtig, dass die Thematisierung des türkischen Ultranationalismus nicht dazu führen sollte, dass eine ganze Bevölkerungsgruppe stigmatisiert oder pauschalisiert wird.
Okay, Michi. Wenn wir jetzt mal den türkischen Ultranationalismus und deutschen Rechtsextremismus nebeneinander stellen, was fällt dir da auf?
Also auf den ersten Blick könnte man ja meinen, dass das zwei komplett verschiedene Dinge sind. Aber es gibt dann doch ganz klare Schnittmengen.
Ja, genau. Also wenn wir uns die Grauen Wölfe anschauen, dann haben die abgesehen vom türkischen Nationalismus eine antimodernistische, rechtsextreme und konservative Ideologie, deren Gewalt sich häufig gegen Minderheiten richtet. Also zum Beispiel KurdInnen, ArmenierInnen, AlevitInnen und auch gegen die türkische Linke.
Ja, das kommt einem doch schon mal bekannt vor. Auch die Überzeugung von der Mythologie des Grauen Wolfs, der die Machtstellung der Turkvölker symbolisieren soll, und die Idee einer reinen türkischen Rasse lässt mich da in Bezug auf den deutschen Rechtsextremismus schon hellhörig werden.
Da sind schon einige Parallelen innerhalb der ideologischen Elemente, oder?
Ja, gehen wir die Checkliste mal durch. Also wir haben die Vorstellung einer Überlegenheit der eigenen Ethnie und Notwendigkeit von Gewalt, um die eigenen Machtstrukturen zu erhalten.
Es gibt außerdem einen ausgeprägten Personen- oder Führerkult und es existiert innerhalb der Ölkücü-Bewegung sogar eine regelrechte Hitler-Verehrung. Ja, ihr habt da richtig gehört.
Ja, so absurd es klingt, aber Hitlers Hetzschrift Mein Kampf ist tatsächlich einer der beliebtesten Werke der türkischen Ultranationalisten. Aber es geht noch weiter.
Ja, und zwar mit der Bewahrung des eigenen Landes, also in dem Fall der Türkei. Das ist innerhalb der Ideologie nämlich sehr zentral und mit einer ständigen Angst und Bedrohung vor Zersplitterung und Zerstörung des Vaterlandes durch ethnische Minderheiten oder externe Mächte verbunden. Nicht zu vergessen, dass der sunnitische Islam als wichtiger Teil der türkischen Kultur gesehen wird.
Ja, da hat man echt vieles schon mal gehört. Im deutschen Rechtsextremismus spielen die Wolfssymbolik und die Religion des Islam zwar keine Rolle, aber es werden ebenfalls alte Symboliken und Runen ideologisiert. Anstatt Religion gibt es einen starken Bezug zu germanischen Mythen.
Aber es gibt noch weitere ideologische Schnittmengen wie konservative Lebensformen, Geschlechterrollen, Hypermaskulinität, Abwertung von MigrantInnen, kommt uns bekannt vor, Queerenfeindlichkeit, antisemitische Verschwörungsmythen und die Anwendung von Gewalt zur Zielerreichung.
Ja, krass, das könnte man wirklich direkt ins 1x1 des deutschen Rechtsextremismus copy-pasten.
So, nachdem wir das Phänomen nun hoffentlich verstanden haben, können wir uns vielleicht ein bisschen mehr drunter vorstellen. Wir haben ja am Anfang schon kurz den deutschen Kontext angesprochen und da stellen sich nun einige Fragen für uns. Wie wird das Ganze in Deutschland eingestuft? Was sind Begriffe, die verwendet werden? Sollte man die überhaupt verwenden? Und wenn nicht, warum?
Ja, und wenn man sich dann anschaut, wie der türkische Ultranationalismus in Deutschland besprochen oder definiert wird, stößt man schnell auf einen bestimmten Begriff: auslandsbezogener Extremismus.
Genau. Dieser Begriff findet seinen Ursprung in sicherheitsbehördlichen Kontexten, wie zum Beispiel dem Bundesamt für Verfassungsschutz. Beschrieben wird hiermit, Zitat, ein Sammelbegriff für sicherheitsgefährdende und extremistische Bestrebungen von ausländischen Organisationen und ihren von Deutschland aus agierenden Strukturen.
Ja, und wenn man diese Definition hört, zeigt sich eine ganz klare Grundproblematik dieses Sammelbegriffs. Und zwar, dass er eben nicht den gegenwärtigen Herausforderungen einer postmigrantischen Gesellschaft entspricht.
Du sagst es. Aber was bedeutet das genau? Es identifiziert das Ganze als ein Problem, mit dem Deutschland vermeintlich nichts zu tun hat. Ein Problem der anderen, aka betreiben wir hier wie so oft Othering.
Ja, echt ein Klassiker. Was hier aber nicht klar wird, auch MigrantInnen sind ein Teil der deutschen Gesellschaft, obviously. Und zum Beispiel jüngere Generationen, die in Deutschland aufgewachsen oder geboren sind, haben oft weniger direkte Verbindung zur Türkei und orientieren sich aber trotzdem an ultranationalistischen Ideologien mit Türkei-Bezug.
Und genau deswegen sollte ein Diskursshift weg von der Frage nach ausländischen Einflüssen hin zu einer wirklichen Auseinandersetzung mit den sozialen, politischen und kulturellen Faktoren innerhalb der postmigrantischen Gesellschaft geben, die zu einer Verbreitung des türkischen Ultranationalismus beitragen.
Und der Fokus sollte daher mehr auf der Identifizierung und Prävention unterschiedlicher extremistischer Ideologien innerhalb der deutschen Gesellschaft liegen, egal ob es einen Bezug zu anderen Ländern gibt.
Aber was können wir konkret darunter verstehen? Zum Beispiel können Rassismuserfahrungen migrantisierter Jugendlicher ein Auslöser dafür sein, dass sie von extremistischen Ideologien und Bewegungen angezogen werden.
Ja, diese Problematik trifft auch auf andere Formen des Extremismus in Deutschland zu. Aber was müsste denn jetzt konkret passieren?
Also, vor allem müsste man den Fokus auf relevante Inlandsfaktoren lenken. Also zum Beispiel Rassismuserfahrungen und Phänomene bzw. Bewegungen in ihrer Eigenheit wahrnehmen und nicht wie jetzt unter einem Sammelbegriff zusammenfassen. Für eine kritische Rassismus- und Rechtsextremismusforschung und politische Bildung muss dieser Aspekt zentral sein.
Ja, und in diesem Kontext taucht auch immer wieder eine bestimmte Frage auf. Kann es einen migrantisierten Rassismus geben? Klar ist, auch Minoritäten und gesellschaftlich marginalisierte Gruppen können andere menschenfeindlich abwerten oder ausgrenzen. Existiert also eine spezifische Form des migrantisierten Rassismus?
Die Frage wird tatsächlich seit einigen Jahren diskutiert und lässt sich am besten aufklären, wenn man sich den Rassismusbegriff in diesem Kontext mal genauer anschaut. Der ist dann nämlich nicht mehr ganz passend.
Ja, Rassismus ist nämlich eng an Machtsymmetrien gebunden. Das heißt, eine Gruppe kann eine andere als minderwertig ansehen, ihr aber nur den Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen verwehren, wenn über die nötige Macht verfügt wird.
Genau, daher ist die Durchführung von Rassismus auf institutioneller und struktureller Ebene durch migrantisierte Gruppen in Deutschland nur in geringem Maße denkbar.
So sieht's aus. Es ist eher so, dass eigene Rassismuserfahrungen dazu führen, dass migrantisierte Gruppen in extremen Milieus eine Möglichkeit sehen, selbst Macht und Kontrolle zu erlangen. Also man sieht, es gibt zu diesem Thema so einiges, was man im gesellschaftlichen Diskurs anstoßen sollte. Passiert da eigentlich schon was?
Ja, also politische Aufmerksamkeit für das Phänomen gibt es circa seit 2020. Da wurde nämlich ein erster parteiübergreifender Antrag im Bundestag eingebracht und der fordert eine stärkere gesellschaftspolitische Thematisierung des Phänomens türkischer Ultranationalismus in Deutschland, vor allem mit Blick auf den zunehmenden Einfluss der Ökücü-Bewegung.
Und hier wurde auch ein klares Ziel definiert. Es soll gegen jegliche menschenverachtenden und demokratiefeindlichen Tendenzen in der postmigrantischen Gesellschaft vorgegangen werden. Aber was genau heißt eigentlich postmigrantisch?
Sehr wichtiger Punkt, vor allem weil wir das jetzt schon öfter erwähnt haben. Postmigrantisch steht ganz simpel für nach der Migration. Und in der Soziologie wird dieser Begriff als Analyseperspektive genutzt. Also was bedeutet das Ganze jetzt wirklich? Deutschland ist empirisch und mittlerweile auch narrativ, also in der Selbsterzählung und Darstellung, zu einem Einwanderungsland geworden. Das führt zu sozialen und politischen Transformationen, Konflikten und Identitätsbildungsprozessen.
Ja, da passt zum Beispiel auch die deutsche Nationalmannschaft zum Narrativ des Einwanderungslandes mit diversen Identitäten.
Genau. Das Präfix Post steht dabei nicht für das Ende der Migration, sondern beschreibt gesellschaftliche Aushandlungsprozesse, die in der Phase nach der Migration erfolgen.
Und es steht in Klammern, weil wir uns immer noch mitten in diesen Aushandlungsprozessen befinden.
Und es geht dabei im Grunde um gesellschaftliche Auseinandersetzungen mit verschiedenen Lebenseinstellungen, Rassismuserfahrungen, Fremdheit, Ethnizität, Zuschreibungsprozesse und weiterhin um Partizipation sowie Anerkennung und nationale kollektive Identitäten.
Okay, das war jetzt viel Definition, wieder mal. Aber was hat das Ganze jetzt nochmal mit dem deutschen Diskurs zum türkischen Ultranationalismus zu tun?
Ja, fair enough. Also ich versuch's mal. Im Gegenzug zur Globalisierung und den beschriebenen Transformationsprozessen erleben wir gerade ein Revival von Reethnisierung und Nationalismus-Tendenzen und von Religionen, was wir momentan auch in Deutschland beobachten können.
Mhm. Ja, einerseits gibt es antimuslimischen Rassismus und andererseits gewinnen islamistische, antisemitische und ultranationalistische Einstellungen in der postmigrantischen Gesellschaft stetig an Bedeutung.
Man sieht auch, dass kulturell religiöse sowie nationale Identitäten als Spannungsfelder in der gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung zentral geworden sind.
Und das führt uns zur entscheidenden Frage. Welche Auswirkungen haben diese Differenzen auf gesellschaftliche Prozesse?
Also, was uns diese Aushandlungsprozesse der postmigrantischen Gesellschaft zeigen, ist, dass extrem rechte, ultranationalistische, rassistische und antisemitische Einstellungen nicht nur als klassisch deutsches Phänomen verstanden werden können, sondern auch ein globales Phänomen widerspiegeln und ebenso in migrantisierten Milieus vorhanden sind.
Ja, und Einstellungen dieser Art finden sich in vielen Communities wieder und sind keine Einzelerscheinung.
Okay, ich fasse nochmal zusammen. Das Thema türkischer Ultranationalismus ist komplex und vielschichtig. Man kann nicht alle AnhängerInnen in einen Topf werfen, was die Präventionsarbeit natürlich sehr schwer macht.
Was auf jeden Fall Hoffnung macht, ist, dass es in anderen Phänomenbereichen ja schon Elemente gibt, von denen wir lernen können, da es ja stellenweise ideologische Überschneidungen gibt.
Genau, und aus dem Grund haben wir noch eine zweite Episode zu dem ganzen Phänomenbereich geplant. Und da das Ganze jetzt überhaupt nicht theoretisch und trocken war, haben wir uns für nächstes Mal auf jeden Fall einen Experten eingeladen, der uns ein bisschen was über seine Prävention oder seine Arbeit in der Prävention zum türkischen Ultranationalismus erzählt.
Genau, ihr dürft gespannt sein. Wir legen die Theoriekeule beiseite und schauen uns zum Beispiel Fragen an, wie, ja, welche Methoden und Ansätze können aus anderen Phänomenbereichen vielleicht auf den türkischen Ultranationalismus übertragen werden und was sollte in der Prävention beachtet werden?
Genau, also alles so ein bisschen, was wir schon mal angeschnitten haben, nur noch mal ausführlicher.
Es bleibt spannend. Diese Folge ist übrigens Teil des Projekts TREX, bei dem es um das Monitoring relevanter AkteurInnen und die Entwicklung pädagogischer Ansätze für transnationale rechtsextreme und ultranationalistische Bewegungen in postmigrantischen Gesellschaften geht.
Sehr beeindruckend. Und jetzt mein absoluter Lieblingsteil, der Disclaimer.
Genau, die Blooper bleiben aber drin, ne?
Ich gebe mein Bestes. Diese Folge wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben. Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des BMFSFJ oder der BAFZA dar. Für inhaltliche Aussagen tragen die AutorInnen und Autoren die Verantwortung.
Wow, du hast es geschafft. Nicht schlecht.
Okay, und damit verabschieden wir uns bis zur nächsten Folge.
Genau. Esther, es war mir eine Ehre, wie immer.
Mir auch.
Und dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Thank you.